Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel heiße ich Sie herzlich willkommen. Letztes Mal haben wir mit Kapitel 10 des Jesaja-Buches begonnen, das wir in dieser Sendung abschließen werden. Am Ende dieses 10. Kapitels beschreibt Jesaja eine Schlacht. Und in Kapitel 11 befassen wir uns anschließend mit dem Reich des Herrn, das nach dieser Schlacht errichtet wird. Wir beginnen in dieser Sendung ziemlich am Ende des 10. Kapitels im Buch des Propheten Jesaja. Ich beginne mit der zweiten Hälfte von Vers 27 und lese weiter bis einschließlich Vers 32. Jesaja blickt noch einmal in die Zukunft und es geht um Assur, also um Assyrien und um den assyrischen König. Er zieht herauf von Rimmon, er kommt nach Aja, er zieht durch Migron, er lässt seinen Tross zum Michmas. Sie ziehen durch den engen Weg, bleiben in Geba über Nacht. Rama erschrickt, das Gibea Sauls flieht. Du Tochter Galim, schreie laut. Merke auf, Laiesha, gib ihm Antwort, Anatot. Madmena weicht, die Bürger von Gibim laufen davon. Noch heute wird er Halt machen in Nob. Er wird seine Hand ausstrecken gegen den Berg der Tochter Zion, gegen den Hügel Jerusalems. Hier haben wir einen bemerkenswerten prophetischen Abschnitt vor uns. Er nennt bestimmte geografische Ortsnamen, die alle nördlich von Jerusalem liegen. Er gibt die Angriffsroute Assurs an. Der Angreifer kommt aus Assur. Man beachte die erwähnten Ortsnamen. Aja liegt circa 20 Kilometer nördlich von Jerusalem. Migron liegt etwas südlich von Aja und ist ein Engpass, wo Jonathan über die Philister gesiegt hatte. Wenn ich es richtig verstehe, hat dort auch der britische General Allenby im Ersten Weltkrieg die Osmanen besiegt. Geba und Rama liegen circa 10 Kilometer nördlich von Jerusalem. Anatot lag ungefähr 5 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dies war das Heimatdorf des Propheten Jeremia. Laiesha liegt ganz im Norden Israels im Gebiet des Stammes Dan. Madmena, auf gut Deutsch Misthaufen, ist eine Müllhalde im Norden von Jerusalem. Gebim liegt wahrscheinlich auch nördlich Jerusalems. Die genaue Ortslage ist nicht bekannt. Nob wird zuletzt erwähnt und liegt auch nördlich von Jerusalem, in Sichtweite der Stadt. Dieser Abschnitt beschreibt also die Marschroute des Feindes von Norden sehr genau, und das bringt die Stadt Jerusalem zum Erlahmen. Die Menschen dort sind sozusagen starr vor Angst. Vers 33. Aber siehe, der Herr Zebaoth, wird die Äste mit Macht abhauen und, was hoch aufgerichtet steht, niederschlagen, dass die Hohen erniedrigt werden. Mit anderen Worten, Gott schreitet ein und befreit sein Volk. Vers 34. Und der dichte Wald wird mit dem Eisen umgehauen werden, und der Libanon wird fallen durch einen Mächtigen. Jesaja kündigt damit schon den Herrscher an, der Israel in eine andere Lage versetzen wird. Wir erreichen nun Kapitel 11, und dieses Kapitel setzt die Reihe von Prophezeiungen fort, die in Kapitel 7 begonnen haben und in Kapitel 12 abgeschlossen werden. Dieser Abschnitt mit Prophezeiungen, die Jesaja alle während der Regierungszeit von König Ahas erhielt, lassen eine Entwicklung erkennen. In den vorhergehenden Kapiteln war noch von einer Zeit des Urteils die Rede, einer Zeit, die viele Herrschaftsverhältnisse verändern wird. Kapitel 11 dagegen ist eine der großen messianischen Prophezeiungen der Bibel. Es spricht auch davon, dass Christus kommen wird, um sein Königreich zu errichten, und was für Pläne er für dieses Königreich hat. In Kapitel 12 folgt anschließend der Höhepunkt dieses Abschnitts, in dem wir sehen werden, wie der Herr in seinem Königreich verehrt wird. Nun aber zunächst aus dem vor uns liegenden Kapitel 11, der erste Vers. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Diesen Vers, liebe Hörer, werden Sie wahrscheinlich aus dem Weihnachtslied »Es ist ein Ros entsprungen« kennen. Es ist interessant, dass in diesem Vers steht, dass ein Reis, ein junger Trieb, aus dem Stamm Isais hervorgehen wird. David dagegen wird nicht erwähnt. Isai ist Davids Vater. Natürlich bedeutet dies, dass der Reis auch von David abstammt. Aber warum geht Jesaja bis auf Isai zurück? Nun, die königliche Linie hatte natürlich bei David ihren Anfang. Sein Vater Isai dagegen war ein Bauer, ein Hirte, der in einem etwas abgelegenen Örtchen namens Bethlehem lebte. David wird immer wieder der Sohn Isais genannt. Zur Zeit Jesu war aber die Linie Davids wieder auf das Niveau eines Bauern abgesunken. Sie gehörte nicht länger einem Prinzen, der in einem Palast aufgewachsen ist, sondern dem einen, der in der Werkstatt eines Zimmermanns aufwuchs. Zweig bedeutet ein Spross. Hier wird zum zweiten Mal Bezug auf den Zweig oder Spross genommen. Das erste Mal wurde er in Jesaja 4, Vers 2 erwähnt. Im Hebräischen gibt es 18 Wörter, die mit dem deutschen Wort Zweig oder Spross übersetzt werden. Hierbei handelt es sich um einen der Titel, die dem Herrn Jesus Christus gegeben wurden. In Jesaja 53 wird er als ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich beschrieben. Der Theologe Franz Delitzsch schrieb: In der historischen Erfüllung wird sogar der Klang der Worte der Prophezeiung vermerkt. Der Nezer, der Zweig, anfangs so bescheiden, war ein armer Nazarener. Christus hatte einen bescheidenen Anfang. Er wurde im kleinen Bethlehem, der Stadt Davids, aber auch der Stadt Isais geboren. Vers 2 in unserem Bibeltext beschreibt uns nun das Röslein, das ich meine, wie es im Weihnachtslied »Es ist ein Ros entsprungen« so schön heißt. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Hierbei handelt es sich um den siebenfachen Geist, der auf dem Herrn Jesus Christus ruhte. Die Fülle der Macht ist dieser siebenfache Geist. Erstens des Herrn, zweitens der Weisheit, drittens des Verstandes, viertens des Rates, fünftens der Stärke, sechstens der Erkenntnis und siebtens der Furcht des Herrn. In der Bibel bedeutet die Zahl sieben nicht unbedingt Perfektion, sondern der Hauptgedanke ist eher die Fülle oder Vollständigkeit. In Johannes 3, Vers 34 lesen wir, denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Und in Epheser 5, Vers 18 werden wir ermahnt, lasst euch vom Geist erfüllen. Bildlich gesprochen, einige von uns sind nicht randvoll mit dem Heiligen Geist erfüllt. Manche haben nur ein paar Tropfen auf dem Fassboden, andere sind ein Viertel voll und andere wiederum halb voll. Nur wenige Christen, die ihnen begegnen, sind wirklich voll des Heiligen Geistes. Ein kleines Mädchen hat einmal gebetet, Herr, fülle mich mit dem Geist. In mich passt zwar nicht viel hinein, aber ich kann ganz doll überlaufen. Nur sehr wenige Christen sind so randvoll, dass der Geist auf allen Seiten überläuft. Der Herr Jesus war die Ausnahme. Ich möchte an dieser Stelle auf die sieben Eigenschaften eingehen, die in Vers 2 unseres Bibeltextes aus dem Jesaja-Buch genannt werden. Erstens, auf ihm ruht der Geist des Herrn. Der Herr Jesus Christus wirkte in seiner Menschlichkeit mit der Kraft des Geistes. Wenn er wiederkommt, wird er mit der Kraft des Geistes regieren. Zweitens, auf ihm ruht der Geist der Weisheit. Er wurde uns zur Weisheit gemacht, heißt es im ersten Korintherbrief. Er ist der Einzige, der Sie und mich durch dieses Leben führen und leiten kann. Wir haben gegen die heutige Welt keine Chance. Der Herr Jesus konnte aber sagen, es kommt der Fürst dieser Welt, er hat keine Macht über mich. Satan konnte an Jesus keinen Makel finden, aber bei uns gibt es immer wieder etwas zu finden. Wir benötigen den Geist der Weisheit. Und der Herr Jesus Christus ist eben dieser Geist der Weisheit. Drittens, auf ihm ruht der Geist des Verstandes. Diese Aussage steht für geistliches Urteilsvermögen. Es ist bedauerlich, dass es so wenige Christen gibt, die auch nur ein Quäntchen an Urteilsvermögen besitzen. Ich finde es erstaunlich, dass so viele Leute einer anderen Person nur aus rein menschlichen Gesichtspunkten folgen. Ihr Aussehen gefällt ihnen, vielleicht hat dieser Mensch eine schöne Stimme, aber sie verstehen niemals so ganz, was er zu sagen hat oder ob seine Aussagen in Einklang mit dem Wort Gottes stehen. Christen brauchen den Geist des Verstandes. Um diesen Geist zu bekommen, dafür habe ich schon immer gebetet, und mir scheint, dass ich ihn heute mehr als je zuvor benötige. Wir müssen uns bewusst sein, wer für den Herrn ist und wer nicht. Vor nicht allzu langer Zeit war ich mit dem Auto in einer anderen Stadt unterwegs und hörte mir im Radio eine Sendung an. Ein Prediger verkündete das Wort Gottes und sprach mein Herz an. Gegen Ende der Sendung sagte er aber, dass er seine Radioarbeit ohne finanzielle Unterstützung nicht fortsetzen könne. Ich dachte so für mich, man sollte doch meinen, dass die Menschen in dieser Stadt ausreichend geistliches Urteilsvermögen hätten, um ihn zu unterstützen. Er war um Ellenlängen besser als viele, die Unterstützung erhielten. Später unterhielt ich mich über den Radioprediger mit einem Pastor in dieser Stadt. Dieser erzählte mir, dass der Radioprediger ein wundervoller Mann sei, sehr bescheiden und ein ausgezeichneter Lehrer der Bibel. Aber er erhielt einfach nicht die Unterstützung, die er benötigte. Und das wiederum sagte mir, die Christen in dieser Stadt brauchen den Geist des Verstandes. Liebe Hörer, haben Sie jemals Gott um den Geist des Verstandes gebeten? Bitten Sie Gott, Ihnen den Verstand zu geben, der Ihnen fehlt. Ich komme zu Punkt 4, der Geist des Rates. Wir alle benötigen Rat. Aber ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass der Herr Jesus Christus niemals auch nur eine Person um Rat bat? Er hat nie um Rat gebeten. Nein, er gab ihn. Fünftens, Stärke, das heißt Kraft. Wir benötigen ja so viel Kraft. Paulus sprach, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Heute benötigen wir Kraft mehr als je zuvor. Und jetzt noch aus Vers 2 die Punkte 6 und 7, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ich bin der Meinung, dass man diese durch das Lesen und Studieren des Wortes Gottes erlangen kann. Nachdem wir uns nun etwas intensiver mit den Eigenschaften des großen Königs beschäftigt haben, den Jesaja ankündigt, werfen wir noch einen Blick auf das Reich, das er regieren wird. Es geht weiter in Jesaja 11 mit den Versen 3 und 4. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Der Gewalttätige steht an dieser Stelle für Menschen oder Kräfte, die uns von Jesus wegziehen wollen. Aber die Rettung kommt weder von Norden noch von Süden, weder von Osten noch von Westen. Die Rettung wird von oben kommen. Zu diesem Zeitpunkt wird der Messias kommen und sein Königreich errichten. Der Grund, warum der Herr Jesus auf die Erde kommt, ist offensichtlich. Diese Erde braucht einen Herrscher. Die Welt hat ihn nicht gewählt und würde ihn auch nicht wählen, aber Gott hat ihn erwählt. Und da wir ja schließlich in Gottes Universum leben, wird Gott ihn tatsächlich einsetzen können. Er wird uns auch beurteilen, aber nicht nach menschlichen Maßstäben. Es wird keine ausgedehnten Verhandlungen geben, an deren Ende der Straftäter einfach freigesprochen wird. Es wird zwei Urteile geben, eines für Christen und eines für Nichtchristen. Eines Tages werde auch ich vor dem Herrn Jesus Christus stehen müssen. Alles Falsche in meinem Leben wird ans Licht gebracht werden. Deshalb habe ich mich darum bemüht, alles Falsche aus meinem Leben zu entfernen. Ich möchte, dass alles kristallklar ist, weil der Herr eines Tages mein Leben durchleuchten wird und alles offenbar werden wird. Dieses Licht kann man sich kaum vorstellen. Es wird eher furchterregend sein. Ich komme nun zu Vers 5 unseres Bibeltextes. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Gerechtigkeit und Treue werden die Herrschaft des Herrn auszeichnen. Der Herr beabsichtigt mit seiner Herrschaft auf Erden, dass die Gerechtigkeit wieder hier Einzug hält und das Herrschaftsgebiet, das Adam ursprünglich verloren hatte, wieder zu errichten. Ich lese weiter ab Vers 6. Da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen, und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Wenn der Herr allein regiert, werden Kälber und junge Löwen zusammen lagern. Heute ist dies nur möglich, wenn das Kalb sich im Magen des Löwen befindet. Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Für uns hört sich das lächerlich an. Jeder weiß doch, dass Löwen kein Stroh fressen. Ein Bibelschullehrer, der ein ziemlich schlauer Kerl war, hat aber einmal gesagt, »Ich will dir sagen, was ich tun werde. Wenn du einen Löwen erschaffen kannst, dann werde ich ihn dazu bringen, Stroh zu fressen.« Was soll das heißen? Nun, ganz einfach. Der Gott, der den Löwen geschaffen hat, wird ihn schon zur richtigen Zeit dazu bringen können, Stroh zu fressen. Ich springe nun zu Vers 9. Dort heißt es weiter, »Man wird nirgends Sünde tun noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt.« Dieses Königreich wird sich also über die ganze Erde erstrecken. Vers 10. »Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker.« Nach ihm werden die Heiden fragen, und die Stätte, da er wohnt, wird herrlich sein. Der Schlüssel zu diesem Vers sind die Worte »zu der Zeit«. Dann wird für alle ersichtlich sein, wer das Sagen hat. Weiter mit Vers 11. »Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, Shinar, Hamat und auf den Inseln des Meeres.« Das bedeutet, Gott wird dem Volk Israel sein verheißenes Land wiedergeben. Er hatte es den Israeliten schon einmal gegeben, als Mose sie aus Ägypten geführt und Josua sie ins verheißene Land geführt hatte. Vers 12. »Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde.« Was soll dieses Zeichen sein? Dieses Zeichen ist ein Erlass, der Israel ermöglicht, zurückzukehren. Viele Jahre später ist dieses Zeichen niemand anderes als der Herr Jesus Christus. Es wird nicht irgendeine Flagge sein, die an einem Fahnenmast hochgezogen wird, sondern er selbst wird der Mittelpunkt sein, um den sich die Demütigen der Erde zu jener Zeit versammeln werden. Zu jener Zeit werden die Demütigen die Erde erben. So sieht Gottes Plan aus. Das hat er mit der Erde vor, und er wird es schon so richten. Ich springe nun zu Vers 16. »Und es wird eine Straße da sein für den Rest seines Volks, das übrig geblieben ist in Assur, wie sie für Israel da war zur Zeit, als sie aus Ägyptenland zogen.« Es wird einen Weg geben, auf dem Gott Israel aus der Gefangenschaft in Assur zurückbringt. Sie werden wieder in Israel zu Hause sein. Gott hat noch so einiges vor mit seiner Welt. Obwohl es derzeit nicht so rosig ausschauen mag, wollen wir aber trotzdem getrost auf unsere Zukunft blicken. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir uns mit Kapitel 12 beschäftigen, das weiter auf eine wunderbare Zeit eingeht. Bis dahin überlasse ich sie der fürsorglichen Obhut unseres Heilands.